Hallo und herzlich willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Ja, schön, dass ihr auch im neuen Jahr bei uns seid. Ein glückliches, gesundes, erfolgreiches neues Jahr, das wünsche ich euch im Namen unserer Redaktion des Südtiroler Landwirt. Wir haben wieder ganz viele spannende, tolle Ideen für dieses neue Jahr. Ich hoffe, ihr haltet uns die Treue. Heute erlebt ihr eine Premiere. Es erscheint heute nämlich erstmals eine Folge unseres Podcasts, unabhängig von unserer Printausgabe. Wir haben uns fürs neue Jahr gedacht, unser Podcast ist jetzt mittlerweile erwachsen geworden. Er kann auch als eigenständiges Medium existieren. Deshalb werdet ihr in diesem neuen Jahr 2026 verlässlich alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge hören, unabhängig davon, ob die Printausgabe des Südtiroler Landwirt in dieser Woche erscheint oder nicht. In dieser Woche erscheint kein neuer Südtiroler Landwirt. Wir sind, wenn ihr das hört, soeben erst aus unserer Weihnachtspause zurück. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der ersten Folge im neuen Jahr 2026 von Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Ich freue mich schon auf unseren heutigen Gast. Grüß dich alle miteinander bei unserer neuen Podcast-Folge. Das wird jetzt das einzige Mal sein, dass ich in der Folge Dialekt rede. Ich rede jetzt in sowas wie Südtiroler Hochdeutsch, weil mein Gegenüber, der mir gegenüber sitzt, ist der Marcel Züger. Marcel Züger kommt aus Graubünden. Er hat schon, wir haben schon überlegt, ob er Schweizerdeutsch redet, aber dann haben wir gedacht, kann sein, dass das nicht alle verstehen. Marcel, herzlich willkommen bei uns.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Grüße miteinander und ich will versuchen, einigermaßen verständlich zu sprechen.
Das werden wir schon hinkriegen. Marcel, die erste Frage an jeden, der bei mir im Podcast sitzt. Stell dich bitte kurz vor, deine Herkunft, dein beruflicher Werdegang und was du heute so machst.
Ich bin diplomierter Biologe, also ich habe ETH abgeschlossen, bin seit Kindsbeinen in der Natur als Beobachter draußen, auch als Naturschützer. Schon als kleiner Junge habe ich mich in Naturschutzprojekten engagiert, war zwischenzeitlich auch bei Pro Natura angestellt und habe jetzt ein eigenes Geschäft für Naturschutz und Landschaftspflege. Also ich mache Kartierungen von Tieren und Pflanzen, Konzepte, Pflegekonzepte, aber auch praktische Ausführung. Also ich habe eine Ausrüstung wie ein mittlerer Landwirtschaftsbetrieb mit zwei Traktoren, Mähmaschinen und so weiter.
Ja, wer uns länger verfolgt bei uns, weiß, dass du heute ja nicht als Biologe hier bist, also nicht nur, sondern als jemand, der sich mit dem Thema Wolf sehr intensiv beschäftigt. Du warst vor ein paar Jahren schon mal hier. Heute bist du hier als Buchautor. Im Juni hast du das Buch Mensch, Wolf veröffentlicht, in dem du ausführlich über die Probleme schreibst, die die Ausbreitung des Wolfes hier im Alpenraum so mit sich bringt. Und am Ende schreibst du da zum Beispiel, im Jahr 1997 schrieb ich selber einen flammenden Appell für mehr Wildnis in der Schweiz. Die Wölfe wollte ich in ihrer alten Heimat wieder willkommen heißen. Die Berge kannte ich nur als Besucher. So wie ich jetzt von dir mitbekommen habe, hast du deine Meinung dazu geändert. Warum?
Ja, da sind verschiedene Faktoren zusammengekommen. Das eine ist tatsächlich, ich bin im Unterland, wie wir sagen, also zwischen Zürich und Basel aufgewachsen, war Gast und Beobachter im Berggebiet. Seit bald 30 Jahren wohne ich jetzt selber in Graubünden, in einem Bergdorf, 200 Einwohner, wo die Wölfe auch ringsum sind. Das eine ist einmal die Perspektivenwechsel, den habe ich vollzogen vom Theoretiker, immer im praktischen Naturschutz, aber eigentlich doch Naturtheoretiker jetzt zum auch der Bergler, der bei mir wieder erschienen ist, wirklich Bewohner eines Bergdorfs. Das ist der eine Perspektivenwechsel. Und das andere, ich hatte damals natürlich Bücher über Wölfe gelesen. Das war ganz früh, als überhaupt die ersten Wölfe selten mal durch die Schweiz gestreunt sind. Und das war ein Bild, das aus den Büchern stammte, irgendwo aus Osteuropa, Norwegen oder Kanada. Und ich musste feststellen, der Wolf, der effektiv gekommen ist, der war ein ganz anderes Tier, als das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Also dieses klassische, ein scheues Tier, also menschenscheu, nachtaktiv, hält sich vor allem in großen, ausgedehnten Wäldern auf. Das stimmt einfach nicht. Er ist extrem anpassungsfähig und auch eine intensiv genutzte Kulturlandschaft kann er genauso bewohnen wie eine extensiv genutzte Kulturlandschaft und das Berggebiet mit den Strukturen und vor allem mit den hohen Wildbeständen. Das ist für den Wolf selbst natürlich ein Paradies und wir sind da auch Mitbewohner in dieser Landschaft und da sind die Konflikte vorprogrammiert.
Du hast ja schon ein bisschen angesprochen, es gibt so ein paar, dann mal biologische Fakten über den Wolf, die man so sich immer so erzählt, dass er scheu ist, dass er den Menschen aus dem Weg geht. Gibt es andere Beispiele dafür auch noch, die man so in der öffentlichen Debatte vielleicht nicht ganz auf dem Schirm hat?
Ganz kurz, meinen ersten Werbespot für mein Buch zu machen. Ich habe versucht, nicht alles Wissen über die Wölfe zu bringen. Da gibt es schon hunderte Bücher, wo alles ausgebreitet ist oder vieles ausgebreitet ist. Ich habe den Schwerpunkt auch auf die biologischen Fakten gesetzt, die oft unterschlagen oder vergessen werden. Das eine ist zum Beispiel, uns werden ja die Wolfsfamilien oder die Wolfsrudel so als fast harmonische Familien vorgestellt, was die ideale Familie, wo man füreinander sorgt. Und ein Wolfsrudel ist im Prinzip einfach eine Fressgemeinschaft. Die ist familiär strukturiert, also die Grundstruktur ist familiär. Da kann man sich vielleicht eher so an einer Mafia-Struktur orientieren, die auch einen familiären Kern haben. Ist klar, dass sie nicht Verbrecher, also ich will die da nicht auf die gleiche Stufe stellen, aber wenn man ein Bild vor sich hat, wie die Struktur aussieht, dann ist wahrscheinlich eine Mafia-Gang treffender. Weil, und das ist ein Element, das dann auch oft unterschlagen wird, Wölfe können auch fremde Tiere oder Wolfsrudel können auch zugewanderte Wölfe aufnehmen, also die nicht mit ihnen verwandt sind. Und es kann auch in einem Territorium, wo das Wolfsrudel eigentlich andere Wölfe fernhält, es gibt auch oft, dass dann Einzelwölfe geduldet werden, und dass dann eigentlich auch sehr hohe Dichten auftreten und da nicht alle Wölfe miteinander verwandt sind.
Mhm. Du schreibst in dem Buch ja auch, jeder Wolf hat das Potenzial, zum Problemwolf zu werden. Wann ist ein Wolf ein Problemwolf? Kann man das definieren?
Also das Problem tritt natürlich dort auf, wo dann Konflikte mit den Menschen auftauchen. Wenn der irgendwo in der russischen Wildnis sich bewegt, da hat man bestimmt einen anderen Level, wo Probleme auftauchen als bei uns. Und gerade heute, ich durfte durch das Finchgau anreisen, diese Besiedlung, diese flächendeckende Besiedlung, wo noch die letzten kleinen Dörfer irgendwo am Hang oben hingeklebt sind, sogar Einzelhöfe da sind, da kommt es natürlich ständig zu Begegnungen zwischen der Kulturlandschaft und den Wölfen, also gibt es da auch Reibungsflächen und Konflikte.
Du beschreibst, um nicht dann ganz nach Russland zu gehen, wie du jetzt gerade warst, beschreibst du in deinem Buch eine Gegend, die ganz woanders liegt, in den USA, und zwar ist das der Yellowstone-Nationalpark. Und dem widmest du ein ganzes Kapitel, weil da gibt's ja so Geschichten darüber, dass da der Wolf hingekommen ist und alles war plötzlich gut und ist wieder heil geworden. Das versuchst du zu widerlegen in deinem Buch.
Ja, das ist ja das Paradebeispiel. Einerseits ist der Yellowstone-Nationalpark sehr gut untersucht und auch dokumentiert, wie die Wölfe da wieder ausgesetzt wurden, um circa 1990. Und da sind verschiedene Entwicklungen oder Veränderungen tatsächlich passiert nach diesem Zeitpunkt. Und das wird dann uns oft vorgespielt. Das zeigt die ökologische Rolle, die der Wolf hat, und das geht dann so weit, dass man behauptet, der Wolf würde eine Schlüsselrolle spielen, also der sei ganz wesentlich, um ein Ökosystem im Gleichgewicht zu halten. Und das war der Grund, dass ich diesen Beobachtungen da stärker wirklich auf den Grund gegangen bin. Und da sind sehr viele Unstimmigkeiten in dieser Erzählung drin. Das fängt an, dass bevor die Wölfe gekommen sind, und das ist tatsächlich eine Beobachtung, da gab es sehr, sehr viele Wapitis, also diese riesengroßen Hirsche, die da sind, also die sind doppelt so schwer wie unsere Rothirsche, und die hatten da tatsächlich die Verjüngung von, vor allem von den Zitterpappen stark dezimiert, auch Weiden zumindest stellenweise auch reduziert. Und dann war die Behauptung, die Wölfe wurden ausgesetzt, die haben diese Wapitis reduziert, dann konnten erst wieder Weiden und Pappeln wachsen und in der Folge konnten sich dann da auch wieder Biber ansiedeln, weil die vorher überhaupt kein Futter mehr gefunden hätten. Allerdings ist es so, und das ist dokumentiert, Biber wurden ausgesetzt, bevor die Wölfe dahin gebracht wurden. Das geht also schon zeitlich nicht auf. Und selbst wenn das andersrum gewesen wäre, also die Wölfe müssen ja die Hirsche reduzieren, dann bräuchten die Büsche und Bäume eine gewisse Zeit zum Wachsen, wo das überhaupt Futter für die Biber gibt. Also da müsste eine zeitliche Verzögerung sein und die existiert schlicht nicht. Mhm. Aber was Biber machen, die stauen natürlich ein. Das ist denen ihr natürliches Verhalten in diesen vernässten Flächen. Das ist genau das Gebiet, wo dann Pappeln und Weiden bevorzugt vorkommen. Und dann sind da noch weitere Erscheinungen passiert, insbesondere ein großer Waldbrand. Und das kennen wir auch aus Beispielen im Alpenraum. Wenn da Waldbrände gewesen sind, dann kommt als erstes genau die Zitterpappel, das ist die Pionierbaumart, die solche Flächen besiedelt. Mhm. Und das habe ich hier ein bisschen intensiver auseinandergenommen, weil beim Wolf ganz vieles, es sind Beobachtungen, die gleichzeitig passieren, aber es gibt keinen Zusammenhang. Und das ist dann halt, wenn man das dann so ein romantisiertes Bild aufbauen will und unbedingt den Wolf, dem da so eine Spezialrolle zuhalten will, kann man da ganz einfach eine Geschichte konstruieren, aber sie stimmt einfach nicht.
Das heißt, das ist der Unterschied zwischen Kausalität und Konditionalität.
Ja, das ist ganz genau. Das ist genau.
Ich glaube, du bringst ja auch das Beispiel mit den Polizisten, die immer bei einem Unfall da sind. Man könnte dann meinen, dass die Polizisten alle Unfälle verursachen.
Ganz genau. Also wenn man es machen würde wie bei den Wölfen, dann müsste man eigentlich die Polizei abschaffen, weil die sind ja bei jedem Unfall sind die dabei.
Genau.
Und was vorher ist und was nachher ist, das ist schwierig herauszufinden und was wirklich eine direkte Folge von einem zum anderen ist.
Kommen wir zurück nach Europa. Und zwar in die Schweiz und nach Österreich. Da machst du einen Vergleich, dass, um jetzt die hohen Wildbestände signifikant zu reduzieren, in diesen beiden Ländern, da bräuchte man über 16.000 Wölfe. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Was für Auswirkungen hat der Wolf dann auf die Wildtiere, wenn er nicht dazu da ist, sie zu reduzieren, wenn das nicht realistisch ist?
Ja, also das eine ist immer, es gibt im Alpenraum gibt es sehr hohe Wildbestände und da gibt es auch gewisse Konflikte mit der Waldverjüngung. Das kann man nicht wegreden. Ich denke, die sind nicht flächendeckend überall so groß, wie sie manchmal dargestellt werden. Aber da gibt es wirklich schon Orte, wo Probleme bestehen. Und dann gibt es ja die Theorie quasi, statt die Hirsche oder die Rehe vom Jäger bejagen zu lassen, das würden dann die Wölfe erledigen. Ich habe das mal ausgerechnet, wenn man nur die Jagdstrecken zusammenzählt aus Österreich und der Schweiz, in ähnlicher Dichte wird das in Südtirol auch der Fall sein, dann wäre es noch mehr. Nur um diese Jagdstrecke, die Jäger erbeuten, bräuchte es etwa 16.000 Wölfe. Und alles, was darunter ist, braucht es ja dennoch zusätzlich noch die Jagd. Und das merken wir in Graubünden. Auch wenn ein gewisser Teil an Hirschen vor allem durch die Wölfe erlegt wird, die restlichen Hirsche, die ja immer noch erlegt werden müssen, also da sind die irgendwie von 6.000 auf 5.500 die Jagdstrecke zurückgegangen, ist viel aufwendiger geworden. Und das ist tatsächlich so, die Wölfe führen zu einer Verhaltensänderung. Ein Teil des Verhaltens, das sich geändert hat, ist, dass die Hirsche viel scheuer sind, viel mobiler, also sie sind vor allem nachtaktiv, halten sich stärker im Wald auf und das ist eigentlich jetzt gerade aus Sicht der Waldverjüngung das Gegenteil von dem, was man möchte. Man möchte sie eigentlich im Offenland haben, aber sie ziehen sich stärker in den Wald zurück. Dann gibt es bestimmt auch diese Fälle, wo heute große Hirschkonzentrationen waren und weil die da einfach Ruhe hatten, wo man sie auch nicht spezifisch bejagt hat, kommt es dann da auch zu Verbissschäden. Es gibt allerdings auch Rückzugsgebiete, also Wildruhezonen, die man so eingerichtet hat, dass sich die Wölfe dort, dass sich die Hirsche dort konzentrieren, wo eben kein Wildverbiss entsteht, wo sozusagen der Wildverbiss entsteht, aber es entstehen keine Schäden. Und wenn dort die Hirsche vertrieben werden, dann gibt es zwei Bewegungen. Das eine ist, sie gehen in den Wirtschaftswald, wo man die Verjüngung für das Wertholz haben möchte. Und was wir in Graubünden sehr stark beobachten, dass die Hirsche vermehrt in steilere Waldflächen gehen, weil sie dort rein läuferisch den Wölfen überlegen sind und dass sie mit großer Häufigkeit sind, dass dann die Schutzwälder. Und da können natürlich dann wirklich an neuen Orten Schäden auftreten, die wir vorher nicht hatten. Das lässt sich bei den Hirschen, ich erkläre das so, ist ein bisschen wie wenn man auf der Straße einem Auto begegnet, das da mit hoher Geschwindigkeit kommt. Also wir wären quasi das Wild und das Auto ist der Wolf und wir können links oder rechts davon springen. Und wir wissen nie, wie die Hirsche reagieren. Also sie können von der jetzigen Gruppengröße oder der vorherigen Gruppengröße, sie können sich in größere Gruppen zusammenschließen. Mehr Augen gibt mehr Sicherheit. Es kann aber auch das Gegenteil passieren, dass sie sich in ganz kleine Gruppen oder fast nur in Einzeltiere aufsplittern, um die Feindvermeidung zu umgehen. Es kann sein, dass sie sich stärker ins Offenland begeben, wo sie mehr Übersicht haben, um so den Wölfen zu entgehen. Oder eben, dass sie in Steillagen gehen, wo sie läuferisch überlegen sind. Es kann immer das eine und genau das Gegenteil passieren. Also eine Prognose ist nicht möglich, aber da sind natürlich auch viele Entwicklungen, die da sind und die noch stärker werden, sicher werden, die für die Waldverjüngung alles andere als zuträglich sind.
Versuchen wir vielleicht noch ein paar Märchen aufzuräumen. Der Wolf kommt die Märchen ja auch oft vor. Zum einen heißt es ja, dass wir können nicht den ganzen Wölfe jetzt plötzlich loswerden, weil das ist gegen die Biodiversität da oben auf den Almen und in den Wäldern. Du schreibst, dass diese Biodiversität gerade durch die traditionelle Bewirtschaftung entstanden ist.
Also wir haben ja tatsächlich im Alpenraum diese Grünlandbewirtschaftung, auch diese extrem kleinräumige Bewirtschaftung. Aus Wiesen, aus Weiden, mit ganz gezielten Mähregimes. Auch da sind ja manchmal Weiden von ein paar Ahren, wenn es größer ist, ein paar Hektaren oder im Alpenraum oder in den Hochalmen sind es dann noch ein bisschen mehr. Aber eine ganz gezielte Beweidung und das hat dazu geführt, dass der Alpenraum bezogen auf die Flächengröße ein Biodiversitätshotspot wirklich von europäischer Bedeutung ist. Nicht trotz der Bewirtschaftung, sondern wegen der Bewirtschaftung. Und es ist auch so, es gibt da etliche sehr artenreiche Lebensräume, die ganzen Blumenwiesen, Trockenstandorte, Extensivweiden, aber auch Flachmoore gehören dazu, die ohne die Bewirtschaftung verloren gehen. Die Flächen sind eh schon stark geschrumpft in den letzten 100 Jahren, vor allem weil bereits viele Flächen die Nutzung aufgegeben wurde. Da ist Wald entstanden. Das muss auch nicht schlecht sein. Damit kann man leben. Aber das, was wir jetzt haben, das sind eigentlich die vielen Stücke vom Naturschutz. Und da muss man auch sagen, die sind auch nach europäischem Recht, also nach EU-Recht, sind die geschützt, streng geschützt. Das heißt, man darf die Qualität nicht reduzieren durch irgendwelche Nutzungsintensivierung, nicht durch Bauprojekte, aber das beinhaltet auch eine Verpflichtung, die Bewirtschaftung weiterzuführen. Und da ist natürlich der Wolf mittlerweile das größte Problem, dass diese Bewirtschaftung noch weitergeht.
Das heißt, was ja total verständlich ist, wenn man Südtirol Schafe auf der Alm hat, und weiß im Frühjahr nicht, wie viele im Herbst runterkommen, weil den Rest der Wolf gefressen hat, dann wird er sich überlegen, ob er die nochmal auftreibt. Und gerade das ist das ja.
Also absolut verständlich. Also das soll überhaupt nicht ein Vorwurf an die Bewirtschafter sein, die irgendwann ihre Tiere halt nicht mehr auftreiben oder dann halt nur noch auf kleinen sehr aufwendig schützbaren Flächen noch die Beweidung halten und dann dazu mähen oder halt Randbereiche einwachsen. Und das ist eigentlich genau das, was wir als Naturschützer nicht wollen, diese sogenannte Nutzungspolarisierung. Also die guten Flächen werden immer intensiver genutzt und die extensiveren, diese Grenzertragslagen, werden aufgegeben. Und da hat man ja wirklich in allen alpenländischen Ländern sehr viel Geld auch schon da reingesteckt, um das diesen Prozess aufzuhalten. Das ist relativ gut auch gelungen. Aber das ist natürlich immer noch alles am seidenen Faden. Und wenn da der Wolf dazukommt, das ist dann oft der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und dann hört man dann auf mit der Bewirtschaft.
Kommen wir zum nächsten Märchen, zum Thema Herdenschutz. Du schreibst da zum Beispiel, der Herdenschutz kann zur Beruhigungspille werden oder sogar auch zur Droge. Was meinst du denn damit genau? Und was bedeutet denn das für den Druck auf die Leute, die auf der Alm ihre Tiere auftreiben?
Also mit Droge meine ich, man fängt irgendwann an. Bei uns hat es auch vor 15 Jahren geheißen, ja, dann stellen wir 90 Zentimeter Zäune. Da hat es dann eine Herdenschutzstelle gegeben. Die haben gesagt, Wölfe springen nicht. Wenn, dann gehen die unten durch. Also das heißt, Schafnetze aufstellen oder 4 oder 5 Litzen. Einfach der unterste Draht, der muss einigermaßen bodennah sein. Oder man stellt einen, wirklich, das war die Aussage, man stellt einen Hund in die Herde und die Wölfe vermeiden die Konfrontation und machen da einen Bogen um diese ganze Schafherde. Daran konnte man damals schon zweifeln, mittlerweile wissen wir, dass es nicht nur zu bezweifeln ist, sondern dass das wirklich einfach Käse ist. Es gibt wirklich Aufnahmen, wo Wölfe über 1,60 Zäune drüber gesprungen sind und da nützt es auch nichts, wenn man dann da höhere Stromleistungen drauf gibt, wenn sie springen, dann springen sie, dann haben sie keinen Bodenkontakt wie die Vögel auf den Starkstromleitungen. Es gibt die Beispiele, wo Herdenschutzhunde ausgetrickst wurden, ganz gezielt, auch wenn da 4 oder 5 Stück da gewesen sind. Und in Osteuropa gibt es viele Beobachtungen, dass dann sogar die Herdenschutzhunde als Beute dienen. Also, das eine ist einmal, es ist wirklich so ein Wettlauf, ein Wettrüsten, dass man aus dem 90 cm Zaun, jetzt sind die Empfehlungen bei 1,10 m, das wird gefördert und dann ist es nicht mehr Zaun oder Hund, sondern es ist Zaun plus Hund und das geht aber nur, wenn auch noch der Hirte da ist. Der Hirte selbst gilt aber nicht als Herdenschutzmaßnahme, weil wir auch das hatten, dass dann halt nachts die Schafe eingezäunt waren, tagsüber gehen die dann mit dem Hirten raus, die müssen ja dann auch fressen und dann sind die Wölfe halt einfach dann gekommen. Also die beobachten uns, die lernen dazu und die finden jede Schwachstelle, finden die raus, die haben auch Zeit, den ganzen Tag uns zu verfolgen. Die können richtig auch strategisch vorgehen, auch im Rudel können die da eine Aufgabenteilung machen. Und ja, wenn man das weiterspielt, dann ist das erst dann einigermaßen eine Sicherheit, wenn es aussieht wie im Tierpark, wo die Zäune 4 Meter hoch sind, mit Strom, mit Betonfundament und dann oben noch Richtung innen geneigt. Das ist das Einzige, was einigermaßen wolfsdicht wäre. Und alles andere ist Spielerei. Und halt jedes Mal, wenn wieder ein Niveau überwunden wurde, dann bastelt man da wieder ein bisschen mehr Höhe drauf. Und am Anfang funktioniert das auch. Aber das haben wir auch eben gesehen. Jedes Mal, wenn wieder eine Verschärfung der Herdenschutzmaßnahmen waren, dann hat das ein Jahr lang einigermaßen funktioniert, bis der Lerneffekt da gewesen ist und dann ist es wieder für die Katz.
Man kann sich ja noch vorstellen, die Zäune stehen dann auf den Almen und da ist es ja nicht ruhig, da kann der Wind gehen, da können Steine kommen, die sind dann irgendwo wieder kaputt. Das ist ja ein Riesenaufwand, die immer instand zu halten, das ist ja nicht machbar.
Also das Erste, was ich jetzt erstmal beschrieben habe, ist eigentlich die Unmöglichkeit, überhaupt einen technisch einigermaßen funktionierenden Herdenschutz aufzubauen. Und das Zweite ist natürlich im Hochgebirge sowieso, die Fehleranfälligkeit ist natürlich extrem hoch. Nicht, weil etwas falsch gemacht wurde, sondern weil das halt einfach in der Natur der Sache liegt. Ich habe da auch schon zugeschaut. Eine Schafherde, die waren da auch eingezäunt. Das Schafnetz quer zum Hang, wie es halt korrekt auch installiert ist. Und da ist nur ein faustgroßer Stein ist darunter gerollt und dann liegen wieder 20 Meter am Boden. Und wenn das der Hirte nicht direkt sieht und die Wölfe dann da quasi auf der Lauer irgendwo liegen, da beobachten, dann gehen die hin und bedienen sich. Also kann man 120 Tage lang 24 Stunden immer Ordnung gehabt haben und da kann eine einzige Stunde reichen und dann bedienen sie sich.
Davon abgesehen, was sich sonst alles in diesen Zäunen verfangen kann. Also das sind ja andere Tiere auch, die da drauf gehen, wenn sie in den Zaun reinwandern.
Und das ist natürlich der dritte Punkt, der mich als Naturschützer beschäftigt. An gewissen Orten braucht es ja diese Zäune, wo man die auch schon vor 20 Jahren aufgestellt hat. Da bleibt ein Restrisiko, aber das ist wirklich halt nötig, um die Bewirtschaftung weiterzuführen. Da ist es eine Abwägung, da ist ein gewisser negativer Aspekt, aber das Positive. Aber jetzt gehen wir ja hin und stellen kilometerweise solche Zäune auf die Alpen oder auf den Talweiden genau das Gleiche, wo früher irgendwelche Litzenzäune gereicht hatten, 2-3 Drähte. Und heute sind es 5-6 Drähte oder eben diese Schafnetze. Und das widerspricht ja genau dem Schutzgedanken, den wir haben. Also wir wollen Artenvielfalt schützen und durch diese Herdenschutzmaßnahmen machen wir sie genau kaputt. Also sind Wanderhindernisse, da kann man den Hasen zuschauen, die da nicht mehr durchkommen. Größere Tiere sowieso. Rehe werden gehindert. Hirsche vielleicht nicht die Alttiere, aber die Jungen oder auch die Gämsen, die dann da, zwar die Alttiere, die springen locker drüber, die Kleinen aber nicht. Dann gibt's die sich drin verheddern. Also das ist angefangen bei allen Geweih- und Hornträgern, also Gämsen, Hirsche, Rehe natürlich, Füchse, Hasen. Ich habe auch schon Bilder von Eulen und Greifvögeln bekommen, was eher noch Eulen, die dann halt versuchen, irgendwo zu jagen, mit Offenland rechnen. Oder wenn es gestrüppt wäre, da können die sich mal irgendwie noch durchmogen. Das geht beim Zaun natürlich nicht. Kleinere Tiere, die durchschlüpfen wollen und dann einen Stromschlag erleiden. Also in den Tieflagen sind das dann Igel. Auf den Alpweiden, da hat man dann oft Schlangen, Reptilien, im Allgemeinen Amphibien. Was mit Küken zum Beispiel von Birkhuhn oder Schneehund passiert, das wissen wir nicht. Aber bei diesen starken Stromspannungen, ich gehe davon aus, wenn die wollen da wahrscheinlich durchschlüpfen, die bekommen einen Stromschlag und die sind auf der Stelle tot. Die findet man natürlich nicht, da räumen da Füchse, Marder oder Krähen räumen da auf. Aber eine unmittelbare Bedrohung für Artenvielfalt, wo ich für jedes andere Projekt, wenn ich da eine Umweltverträglichkeitsprüfung machen würde, und wir sagen, das braucht man für ein Tourismusprojekt oder was auch immer, da würde jeder Biologe sagen, ja, vergesst das. Auf diesen sensiblen Gebieten solche Maßnahmen aufzustellen. Und wenn es für den Wolf ist, da wird alles nicht nur toleriert, das wird sogar noch gefördert.
Das ist ja schon unglaublich. Ja. Dann gibt's das Märchen, das ja immer weitergeleitet wird. Wieso soll der Herdenschutz bei euch nicht funktionieren? Er funktioniert ja woanders. Also keine Ahnung, bei uns sagt man, er funktioniert in der Schweiz sagt man, funktioniert in Frankreich und so geht das weiter. Das Märchen ist auch nicht aus der Welt zu kriegen, oder?
Das Gute, wenn man sagt, bei den anderen funktioniert's, nur ihr seid, das ist meine Interpretation, aber es schwingt so mit, ihr seid zu unfähig, faul, bequem, was auch immer. Aber da müsste man ja jetzt nach 30 Jahren, wo wir wirklich Herdenschutz in der Schweiz betreiben, auf extrem hohem Niveau, und ich glaube, das darf man uns Schweizer nachsagen, dass wir da einen Hang zum Perfektionismus haben. Da werden auch das Wolfsmanagement in der Schweiz, das kostet jedes Jahr um die 20 Millionen Franken oder Euro, ist etwa ähnlich. Also jedes Rudel kostet etwa 500.000 Franken. Für die öffentliche Hand wahrscheinlich nochmals die gleiche Höhe an unbezahlten Kosten für die Betroffenen. Also irgendwann muss man einfach sagen, wir haben es versucht und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Und da verweist man immer auf andere Länder. Eben, bei denen verweist man dann wieder auf die anderen. Das ist zwar ein Zirkelschluss, aber unter dem Strich muss man sagen, es geht einfach nicht.
Was ist denn jetzt eigentlich eine mögliche Lösung dafür? Ich meine, wir werden den Wolf jetzt wahrscheinlich nicht loswerden bei uns im Alpenraum. Was siehst denn du da für eine Lösung, eine langfristige Lösung für das Thema?
Also wir haben natürlich den Wolf nicht loswerden, da gibt es jetzt zwei Aspekte drin. Das eine ist das Dürfen, also das Politische dahinter, ob man wirklich die Wölfe wieder verdrängen dürfte. Und das andere, und das wird dann oft behauptet, es würde auch rein technisch nicht gehen. Das zweite, wenn das so wäre, dann könnte man im Prinzip die Wolfsjagd freigeben und da bin ich überzeugt, innerhalb von 2 Jahren wäre der aufgeräumt. Das haben unsere Vorfahren wirklich vor 500 Jahren schon gemacht. Und da war es einfach so, wenn man Wolfsbeobachtung hatte, hat man Sturm geläutet, die Wölfe wurden verfolgt und entweder vertrieben oder getötet. Also daran, dass es technisch möglich wäre, daran zweifle ich nicht. Was wir natürlich schon brauchen, ist auch eine gesellschaftliche Akzeptanz oder vielleicht auch eine gesellschaftliche Toleranz. Damit meine ich, dass halt ja im Berggebiet lebt man anders als in der Stadt. Wir lassen den Leuten in der Stadt ihr Leben, also wir entscheiden auch nicht, wo eine Wohnstraße sein darf. Sonst würden wir abstimmen, ob da Kübel in die Straße gestellt werden und 30er-Zonen eingerichtet. Können ja auch sagen, ja, bei uns funktioniert's ja auch. Also ihr könnt ja da auch Tempolimit aufgeben, 80 da durchfahren. Könnt ihr aus dem Weg gehen, macht ihr halt Zäune, dass die Kinder nicht auf die Straße gehen. Also diese Bevormundung, das ist schon eine Spaltung, die wir in der Gesellschaft drin haben. Und dort sehe ich auch ein bisschen meine Rolle als Biologe und wirklich aktiver Naturschützer seit 40 Jahren auch aufzuklären, was das bedeutet, wenn wir Wölfe im Alpenraum haben. Also für die Menschen, die da wohnen, also für alle Menschen, insbesondere die Kinder, auch für die Touristen, aber ganz speziell für die, die mit Landwirtschaft zu tun haben, also die Tierhalter selbst und die Hirten, die auch wirklich im Sommer eine dauernde Anspannung haben, weil da hast du ja wirklich nie Ruhe, auch wenn du Herdenschutz gemacht hast, hat da eine Art fast Psychoterror, dem die ausgesetzt sind. Und was es auch für die Natur bedeutet, wenn wir den Wolf eine einzelne zusätzliche Art haben, aber wir haben mehrere hundert Arten, zum Teil effektiv gefährdete und seltene Arten, die durch das Auftreten der Wölfe leiden, dass wir wirklich tatsächlich echte Artenverluste haben werden. Und da muss man eine Abwägung machen zwischen verschiedenen Naturschutzzielen. Und für mich ist die ganz einfach. Also so, wenn ich auf einer Orchideenwiese Brombeeren habe, die da alles zuwachsen, dann werden diese Brombeeren in Anführungszeichen ausgerottet, sage ich jetzt, auf dieser Fläche zugunsten von den Orchideen und den Schmetterlingen, den Heuschrecken und den Vögeln und so weiter. Beim Wolf ist es halt so, der hat größere Gebiete, aber wenn ich mein Wissen und meine Erfahrungen in eine einzelne Formel packe, dann muss ich einfach sagen, wir brauchen wirklich wieder einen wolfsfreien Alpenraum für die Menschen, aber ganz speziell auch für die Artenvielfalt.
Kommen wir schon zum Schluss von unserem Gespräch. Was würdest denn du dir wünschen, dass die uns jetzt zugehört haben, so knapp über eine halbe Stunde, was die jetzt nach diesem Gespräch und vielleicht, wenn sie auch dein Buch dann lesen, was sie jetzt anders sehen zum Thema Wolf, zum Thema Kulturlandschaft in den Alpen und vielleicht auch zum Thema Landwirtschaft?
Ja, du hast es schon angesprochen. Der erste Wunsch ist natürlich, dass sie mein Buch lesen. Da ist alles noch ein bisschen detaillierter erklärt, als es jetzt in diesem Podcast möglich ist. Ich glaube, das kann schon auch als Augenöffner dienen, was das wirklich bedeutet, unseren Alpenraum zu bewohnen und auch zu pflegen. Für die Bewirtschafter werde ich nicht viel Neues gesagt haben, aber ich hoffe, Sie finden da auch zusätzliche Argumente, auch wenn Sie mit Gästen, mit Besuchern, mit Verwandten und Bekannten in den größeren, in den Städten oder in den, im Flachland sprechen. Und von den Leuten, die nicht direkt betroffen sind, da erhoffe ich mir etwas Toleranz und Verständnis. Und wenn Leute, die ein Leben lang am Berg gearbeitet haben und feststellen, es geht nicht, dieses Zusammenleben, dass man da auch ein gewisses Vertrauen hat, dass dann halt wirklich so ist, dass es wirklich nicht geht.
Auch ganz zum Schluss noch kurz zum Buch. Wo kriegt man dein Buch?
Das Buch bekommt man in allen Buchhandlungen oder sonst auf meiner eigenen Website www.marcel-zueger.ch. Da kann man es auch direkt bestellen und da gibt es auch eine Variante mit einer persönlichen Widmung.
Ja, den Link stelle ich natürlich unten in die Folgenbeschreibung rein.
Ja, sehr gerne.
Alle, die jetzt nicht mitgeschrieben haben. Marcel, ich sage ganz großes Dankeschön, dass du hier bei mir warst, dass du eigentlich aus der Schweiz hierher gekommen bist. Zwar aus Graubünden, das ist jetzt nicht so weit weg. Aber danke dir auch für deine Zeit, dass du hergekommen bist und mit mir über den Wolf gesprochen hast und ich mit dir über dein Buch sprechen durfte. Dankeschön.
Ja, ich bedanke mich, dass ich da Auskunft geben wollte und ich bedanke mich ganz speziell bei allen Bewirtschaftern. Ich weiß, was es bedeutet, am Berg zu arbeiten und diese Pflegemaßnahmen zu machen.
Dankeschön. Zum Schluss käme jetzt die Vorschau auf die neue Ausgabe des Südtiroler Landwirt, aber wie schon erwähnt, diese Woche erscheint ja keiner. Deshalb diesmal zum Schluss nur der Hinweis darauf, wenn ihr Rückmeldungen zu unserem Podcast habt, Anregungen, welche Gäste wir einladen sollen, welche Themen wir behandeln sollen, dann meldet euch gerne bei uns, am besten per E-Mail an redaktion@sbb.it oder über unsere sozialen Netzwerke. Empfehlt unseren Podcast auch gerne weiter. Das hilft uns, dass wir noch bekannter werden. Erzählt eurem Freundeskreis davon, empfehlt uns auch auf den einzelnen Plattformen, auf denen ihr uns hört. Wir freuen uns sehr darüber, wenn unser Podcast noch mehr Zuhörer bekommt. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich hoffe, wir hören uns verlässlich in 2 Wochen wieder bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.